Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Das ist der wöchentliche Podcast des Versicherungsmonitors, wo wir einen Blick auf die wichtigsten Themen und Trends der Versicherungswirtschaft werfen. Mein Name ist Friederike Krieger, ich bin Chefredakteurin des Versicherungsmonitors. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Nina Nödling. Hallo Nina.
Hallo Frieda.
Ja, Nina, du warst ja vor ein paar Tagen beim Pressegespräch des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler in Hamburg. Dort wurde ja auch das ehrliche Stimmungsbarometer vorgestellt und da hat sich gezeigt, die Makler sind eigentlich ganz gut drauf. War das vor Ort in Hamburg auch so?
Ja, doch. Das war schon eine ganz nette Runde und sehr locker und die Vorträge waren auch eher so, wie man jetzt so neudeutsch sagt, casual, was ich sehr angenehm fand, denn wenn das so förmliche und vorher komplett ausformulierte Vorträge sind, dann wird das schnell langweilig, weil die Vortragenden das halt einfach schon so oft geübt haben. Genau, also so fand ich das ganz angenehm. Aber zurück zum eigentlichen Punkt. Den meisten Maklern geht es gut, vor allen Dingen, weil dank steigender Sachprämien konnten die halt auch ihre Kotageeinnahmen steigern. Das bei 83%. Nur bei rund 8% sind sie gesunken.
Ja, das könnte ja auch wieder den Befürwortern einer Honorarberatung in die Hände spielen, denn sie argumentieren ja oft, dass bei einer kotagebasierten Beratung die Gefahr besteht, dass nicht das passende Produkt empfohlen wird, sondern das, wo der Makler die meiste Kotage abgreift. Hat sich der BDVM dazu auch geäußert?
Na klar, die Frage kam natürlich auch. Und sie haben natürlich, also der BDVM hat natürlich die provisionsbasierte Beratung verteidigt, was soll der Verein sonst auch machen? Aber sie hat ja durchaus auch Argumente, die Sinn machen, denn also zum einen in Ländern wie Großbritannien und den Niederlanden, da sieht man, dass die Honorarberatung gerade Menschen, die nicht so viel Geld haben, dass das für die ein Problem ist. Die fallen da hinten runter, die können sich das nicht leisten. Aber genau diese Gruppe bräuchte eigentlich Beratung, zum Beispiel, um ihre Rente besser abzusichern. Das hat so auch BDVM-Präsident Thomas Billerbeck gesagt. Und er hat noch einen, der für mich ganz interessante Punkt war, gesagt, dass wir in Deutschland auch gar nicht daran gewöhnt sind, vorab für etwas zu bezahlen. Bei dieser Honorarberatung wäre das ja, ich bezahle was, um dann eine Empfehlung zu bekommen, aber vielleicht schließe ich gar nichts ab, weil mir passen die Versicherungen nicht oder die Prämien sind doch zu hoch oder so. Genau, der hat gesagt, das ist man in Deutschland so gar nicht gewohnt. Und dann müsste man bei einer Honorarberatung manchmal ja sogar noch eine zweite Meinung einholen. Also wenn der eine jetzt nicht unbedingt das hat, was mir gefällt, dann müsste ich nochmal für die Beratung bezahlen. Und dann wird es natürlich auch finanziell für noch mehr Menschen schwierig, das zu machen.
Also du wärst auch gegen eine flächendeckende Honorarberatung, höre ich daraus.
Zumindest für eine erzwungene. Ich glaube, so wie das in Großbritannien gemacht wurde. Also ein Modell zum Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, was vielleicht ein bisschen besser funktioniert, wäre so Ratenzahlungen. Ne? Das ist ja für Leute, die monatlich nicht so viel Geld haben, hilft das manchmal schon. Aber dadurch dürfen natürlich nicht die Kosten steigen. Also es dürfen nicht dann mehr kosten, nur weil ich in Raten zahle. Aber was ich vor allen Dingen, wo ich eher dafür bin, wäre noch mehr Offenheit bei den Provisionen. Schon vor dem Abschluss, dass man das da deutlicher sieht.
Was meinst du genau damit?
Naja, wenn mir jetzt zum Beispiel ein Makler drei Lebensversicherungen vorschlägt und mir eine besonders empfiehlt, sagt, ja, die ist am besten oder passt am besten, was auch immer sie dann sagen, dann würde ich halt gerne sehen, wie viel Provision er für diese bekommt im Vergleich zu den anderen zwei zum Beispiel. Und ob seine Empfehlung dann mit den höchsten Provisionen gleich ist. Das heißt ja nicht, dass die Police unbedingt schlecht ist, das kann ja auch einfach mal zusammenfallen, aber würde mich dann schon mal interessieren und ich würde mir das gerne angucken. Das ist mir jetzt aber noch nicht so untergekommen, dass das gemacht wird. Ich finde das immer relativ schwierig rauszufinden, wie viel Provision oder Kotage da ein Makler für bekommt. Jetzt regen sich natürlich ganz viele Makler auf, die hier zuhören und sagen, nein, das stimmt ja gar nicht und wir haben immer das Beste im Sinn und wir legen das ja auch offen. Und die meisten, da stimmt das wahrscheinlich auch, das will ich gar nicht unterstellen. Aber es gibt wie überall halt schwarze Schafe, die das nicht machen oder die sich halt tatsächlich nur an den Provisionen, nach den Provisionen richten. Und ich als Kundin will ja nicht an so jemanden geraten und dann im Schadensfall mit Policen dastehen oder in der Rente mit Policen dastehen, die halt nicht so gut für mich sind oder die mir nicht genug bringen. Und darum geht es halt.
Ja, ich glaube auch, es ist halt wie in jedem Berufsstand. Man hat, also ich kaufe den Maklern, Vermittlern nicht ab, dass sie alle ehrbare Kaufleute sind, aber ich sage auch nicht, alle sind schlecht. Also es gibt einen gewissen Prozentsatz schwarze Schafe, wahrscheinlich auch unter den Vermittlern, wie es sie überall gibt.
Mhm. Genau.
Und aber nochmal zurück zu dem Stimmungsbarometer. Du hattest ja auch gesagt, den Maklern geht es noch gut. Also was meinst du damit?
Ja, wenn man sich mal diese gestiegenen Kurtagen genauer anguckt, dann sind bei über 50% die Einnahmen nur um, in Anführungsstrichen, nur um 10% gestiegen. Demgegenüber stehen aber zum Beispiel steigende Kosten, gerade im Bereich von Personal. Da ist nämlich zum Beispiel bei rund 64% der Makler die Personalkosten gestiegen. Allerdings haben nur 25% angegeben, neue Mitarbeitende einzustellen. Also sind diese 10% der Kurtagesteigerung jetzt nicht so viel, wenn man das vergleicht.
Und wenn die Makler gar nicht viele neue Mitarbeiter eingestellt haben, wie kommt es denn zu diesen Mehrausgaben?
Ein Grund dürfte sein, dass sie viele Weiter- und Fortbildungskosten übernehmen. Also haben sehr viele angegeben, dass die über diese 15 Pflichtstunden, die Makler ja im Jahr machen müssen, hinaus Fort- und Weiterbildung zahlen und da halt auch Kursgebühren und Übernachtungen. Und dadurch, dass die Leute an den Tagen ja nicht arbeiten können, entstehen ja auch Kosten. Das ist sicherlich ein Grund.
Ja, neben diesem ganzen wachsenden Pflichtenheft, sage ich jetzt mal, in Sachen Regulierung, auch Digitalisierung und sowas, wird das ja wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass die Makler ihre Mitarbeiter stärker binden wollen und auch neue gewinnen wollen. Weil damit haben ja Makler und auch die gesamte Versicherungsbranche in Deutschland zu kämpfen, dass sie halt nicht wirklich Leute kriegen. Das zeigt sich auch in der Konsolidierungswelle. Da gab es diese Woche ja quasi eine ganze Flut von Maklerübernahmen. Ich glaube, am Montag haben wir schon einen Potpourri geschrieben mit 4 Maklerüberzusammenschlüssen, weil wir das gar nicht mehr einzeln abfrühstücken konnten. Das ist GGW hat in Spanien zugekauft. Dann hat doch der Hamburger Makler Campus Map in Schleswig-Holstein zugekauft. HBC hat gleich 2 neue Makler übernommen im Bereich betriebliche Vorsorge. Und zumindest bei 2 der Übernahmen ging es auch gezielt um eine Nachfolgelösung.
Ja, genau. Bei Campus Map, da wollten die beiden Geschäftsführer von B und T Versicherungsmakler halt genau das tun. Also sie haben in dieser Mitteilung gesagt, dass es da genau drum ging, um ihre Zukunft auch für die kommenden Generationen halt zu sichern. Also das Interessante daran ist, dass B und T schon aus dem Zusammenschluss von 2 kleinen Maklern entstanden ist. Aber das hat anscheinend nicht gereicht. Sie mussten sich dann noch einem größeren anschließen. Und auch bei der Übernahme von GGW in Spanien, da ging es um die Zukunft der kommenden Generationen. Da hat einer der Söhne des Gründers, der jetzt auch die Leitung übernimmt, der hat gesagt, das künftige Wachstum von seinem Makler hängt halt vor allem von der Unternehmensgröße ab. Also auch da ging es darum, die Zukunft zu sichern.
Ja, das liegt ja auch schon an den ganzen Anforderungen, erstmal regulatorische Anforderungen, die steigen, Digitalisierung, die einfach viel Geld kostet. Und so als Großmakler hat man natürlich auch wahrscheinlich eine bessere Verhandlungsposition gegenüber den Versicherern. Wie sieht der BDVM eigentlich die Konsolidierung im Maklermarkt? Macht denen das Sorgen?
Nö, also bei der Veranstaltung jetzt in Hamburg haben die das eher locker gesehen. Also sie haben gesagt, das wird weitergehen. Sie gehen davon aus, dass die Zahlen ein bisschen runtergehen, also es nicht mehr ganz so viel gibt wie jetzt. Aber genau, machen sich da auch nicht so viel Sorgen drüber. Wenn man dann allerdings zum Beispiel die Zahlen der Deutschen Industrie- und Handelskammer anguckt, dann geben die ihnen auch ein bisschen recht. Denn die Zahl der Makler in Deutschland sinkt gar nicht. Die ist in diesem Jahr sogar leicht gestiegen.
Ist das nicht widersprüchlich, wenn wir auf der anderen Seite diese riesige Konsolidierungswelle sehen?
Ja, ne, habe ich auch gedacht. Sven Eriksen, der kommt vom Makler Finlex, der hat da die Theorie, dass so eine Konsolidierungswelle halt auch eine Gegenbewegung auslöst, weil ja nicht alle damit glücklich sind. Und dass sich dann zum Beispiel Mitarbeitende, die sich mit der Übernahme nicht so ganz einigen können, machen sich dann selbstständig und gründen halt einen neuen Makler. Das könnte einige der Zahlen erklären, wahrscheinlich nicht den kompletten Anstieg der Zahlen bei den Maklern, aber der BDVM sagt zum Beispiel auch, von den mehr als 40.000 registrierten Maklerbetrieben sind nur rund 2.000 für Aufkäufer interessant.
Aber bei der Konsolidierungswelle, da muss man sich ja überlegen, macht das nicht auch so ein bisschen die Stimmung kaputt und den Beruf noch unattraktiver? Weil die Versicherungsbranche landet ja bei Erhebungen, was so die Beliebtheit als Arbeitgeber angeht, immer ziemlich regelmäßig ziemlich weit hinten. Und wenn da denn noch so viel Unruhe durch so eine Konsolidierungswelle ist, ist das ja auch nicht gerade attraktiv, oder?
Also ich sehe da ein paar Gründe, warum das nicht so ist, aber ich will erst nochmal was zu diesen Umfragen sagen, weil da hat der BDV sich ein bisschen beschwert, beziehungsweise hat bemängelt, dass bei diesen Umfragen eigentlich noch differenzierter gefragt werden müsste, damit unterschieden wird von zwischen den verschiedenen Berufen in der Assekuranz, die ja doch sehr unterschiedlich sind. Ne, Makler macht was anderes als ein Risikomanager oder was weiß ich, was es noch alles in der Versicherungsbranche gibt. Das sind ja doch tatsächlich ein paar hunderte verschiedene Berufe. Billerbeck, also der Präsident des BDVM, sagte auch dazu, dass viele anfangs skeptisch der Maklerbranche gegenüber sind und sich das öfter mal angucken. Also sie gucken dann einmal, zweimal, dreimal. Aber wenn sie dann erstmal eingestiegen sind, dann gehen sie auch nicht wieder aus der Branche. Also er ist davon überzeugt, dass der Maklerberuf besser abschneiden würde als die Versicherungsbranche insgesamt. Genau, und ich glaube auch, die Konsolidierung ist nicht unbedingt negativ. Natürlich ist so ein Anschluss an Maklerpool oder Netzwerk oder so oft ein Versuch, die Nachfolge zu lösen. Aber weil das so ist, gehen halt auch viele Konsolidierer darauf ein und machen dann, manche spezialisieren sich sogar darauf und machen halt entsprechend oder bieten entsprechende Lösungen an, die dann durchaus auch attraktiv sind.
Na, das ist jetzt vor allem für Makler ein Pluspunkt, die schon Makler sind, aber vielleicht jetzt für Neueinsteiger nicht ganz so wichtig, weil da ist die Rente ja noch sehr, sehr lange hin.
Das stimmt. Allerdings muss man ja auch sagen, dass viele Konsolidierer dieses Konzept haben, dass die angeschlossenen Maklerhäuser in weiten Teilen autonom bleiben. Das heißt, sie können Leute einstellen und die neuen arbeiten dann vor allen Dingen mit den Kollegen zusammen und nicht mit diesem riesigen Netzwerk aus Tausenden von Maklern. Also eher ein kleiner Betrieb, das glaube ich, mögen viele durchaus. Das sieht man ja auch, dass viele sagen, sie wollen im Startup oder so arbeiten. Ist natürlich nochmal ein bisschen was anderes, aber ist auch klein. Ich glaube, das ist schon für viele attraktiv, anstatt so ein Großunternehmen. Und gleichzeitig werden die Makler ja durch den Anschluss an dieses Netz digital oder sind es jetzt schon, was dann gerade für junge Leute ja auch wichtig ist. Denn wenn da so ein Makler noch mit Papierkram kommt, der tatsächlich noch auf Papier ist. Ich glaube, das würde viele dann doch abschrecken. Und ich glaube, es gibt teilweise von Konsolidierern sogar Modelle, wo dann die Makler zu Angestellten werden, also keine Provisionen mehr haben, aber dafür regelmäßiges Gehalt. Und das kann, glaube ich, gerade aktuell auch sehr attraktiv sein, weil das ist ja doch wirtschaftlich irgendwie gerade unsicher und man weiß eigentlich nicht, wo es hingeht. Genau, und sowas macht natürlich auch Teilzeitarbeit möglicher oder einfacher möglich. Und das bevorzugen ja aktuell viele.
Ja, bei dem Versprechen von einigen Maklerkonsolidierern, wir lassen die ganzen kleinen Makler, die wir gekauft haben, schön nebeneinander leben und tun denen nichts. Ob das so für die Zukunft hält, wage ich auch zu bezweifeln, weil erst durch Integration kann man da eigentlich wirklich Vorteile heben. Also ja. Naja, da werden wir mal absehen, wie autonom die Makler unter den großen Konsolidierer-Dächern denn wirklich noch bleiben können in Zukunft.
Das stimmt, das muss man sicherlich erstmal sehen, aber so ist aktuell der Stand oder so sagen das die Konsolidierer. Aber in dem Zusammenhang gibt es auch seit, ich sag mal, ein paar Jahren vielleicht schon, aber nimmt jetzt vielleicht auch gerade zu, einen anderen Trend unter den Maklern, nämlich ständig Namensänderungen.
Ja, die jüngste Namensänderung kam erst gestern. Es geht um den Marsh McLennan Konzern. Ja, ich glaube 1905 von den Herren Marsh und McLennan gegründet. Und Herr McLennan ist jetzt raus, also namentlich. Also beiden sind natürlich schon längst nicht mehr dabei. Aber also Marsh McLennan heißt jetzt zukünftig nur noch Marsh, also wie die Makler-Untergesellschaft. Und das hat dann auch wieder Konsequenzen für die Tochtergesellschaften. Marsh hat ja da vier Tochtergesellschaften neben dem Makler. Marsh ist das noch dieser Betriebsrentenberater Mercer. Dann haben wir noch den Rückversicherungsmakler Guy Carpenter und noch den anderen Berater Oliver Wyman. Und die kriegen jetzt auch neue Namen. Da ist Marsh aber nicht unbedingt konsistent vorgegangen. Weil also der Makler, der jetzt eigentlich nur Marsh heißt, heißt es künftig Marsh Risk nach so einer Übergangsphase. Mercer wird zu Marsh Peoples and Investments. Und Guy Carpenter wird zu Marsh Re. Aber Oliver Wyman darf weiter so heißen und hat dann nur den Zusatz Marsh Business. Okay. Weil wahrscheinlich die Marke so bekannt ist, dass sie sich nicht trauen, sie platt zu machen. Aber ich habe das Gefühl, das müsste eigentlich auch für Mercer und Guy Carpenter gehen. Also mein ganzes Berufsleben begleitet mich diese Namen schon. Und ich glaube, nicht nur ich werde es irritierend finden, wenn die jetzt plötzlich neue Namen haben, sondern viele anderen auch.
Ja, das glaube ich auch. Ich habe den Artikel ja in der Vorbereitung auch gelesen und dachte auch, warte, wer war jetzt nochmal was? Ich musste mal dreimal zurückgehen, wer jetzt wie heißt. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Aber wir haben uns schon ein paar Mal im Versicherungsmonitor über Namensgebungen lustig gemacht oder darüber geschrieben. Ich habe dann nochmal in unserem Archiv geguckt und habe zum Beispiel gefunden, dass 2021 wurde der Versicherer One in WeFox Insurance AG umbenannt. Natürlich auch, damit die Marke da besser zusammengehört. Aber das war damals auch ganz praktisch, denn es gab noch drei weitere Unternehmen in der Assekuranz, die irgendwie One Insurance oder so hießen. Unter anderem auch noch einen anderen Versicherer. Also das war jetzt auch nicht so gut, dass die alle so doppelt hießen. Und immer noch eins meiner Lieblingsartikel bei uns ist ja das Pokémon der Assokuranz, wie wir Viridium getauft haben, als sich das damals die Heidelberger Leben umbenannte. Denn es gibt ein Pokémon, das Viridium heißt. Das fand ich ja sehr lustig. Genau, die sind natürlich schon ein bisschen her, aber um nochmal auf den Trend zurückgekommen, also zum Beispiel auch Howden Tiger, das ist ja der Rückversicherungsmakler von Howden. Der wurde dann auch umbenannt in Howden Re. Das ist noch nicht so lange her, das war letztes Jahr. Und dann haben wir auch noch Verisk, die kommen ja aus den USA, und in Deutschland wurde jetzt die deutsche Marke sozusagen vereinheitlicht, auch auf Verisk. Die hießen alle anders vorher. Also da ist gerade viel los. Findest du das grundsätzlich gut, so Namen anzupassen, oder bist du eher so wie jetzt bei Marsch, das ist eigentlich irgendwie verwirrend?
Kommt auch ganz drauf an, wenn man wirklich so einen zusammengekauften Laden hat, wie zum Beispiel Verisk in Deutschland, dann macht das vielleicht Sinn, das mal so ein bisschen zu vereinheitlichen, weil man da auf den ersten Blick auch nicht sieht, welche Tochter was macht irgendwie. Aber bei den Maklern finde ich es schon irgendwie ziemlich bizarr irgendwie, weil zum Beispiel bei Marsch sehe ich dann die Gefahr, dass es bald wieder in die andere Richtung geht und sie dann irgendwann merken, nee, die Kunden werden nicht warm mit den neuen Namen und wir gehen wieder zum alten zurück. Genau das hat nämlich WTW gemacht, ist ja entstanden aus der Fusion des Maklers Willis mit dem Berater Towers Watson. Dann nannten sie sich eine Zeit Willis Towers Watson. Dann wollten sie nur noch WTW genannt werden und haben einem immer sauer angerufen, wenn man sie wieder ausgeschrieben hat. Und dann, Überraschung, haben sie plötzlich beschlossen, die Namen Willis und Towers Watson doch wieder zu beleben, weil die Kunden nicht klarkommen mit der neuen Abkürzung. Also es geht eigentlich immer hin und her, und ich erwarte eigentlich auch, dass es bei Marsch dann irgendwann in ein paar Jahren wieder in die andere Richtung geht.
Na, dann werden wir mal abwarten. Wir haben jetzt deine Vorhersage festgehalten.
Ja. Ja, das war's auch schon mit unserer heutigen Ausgabe. Ich danke dir, Nina, für das angeregte Gespräch, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich unseren Podcast angehört haben, und hoffe, Sie sind auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss.
Tschüss.